genau jetzt ist nicht die Zeit zu sagen, ja, jetzt machen wir hier wieder so richtig so Sicherheitspolitik und für Ökogedöns haben wir keine Zeit und auch sowieso kein Geld. Die Zielkonflikte, die da oft aufgemacht werden, existieren gar nicht, eben weil ganz viele Dinge quasi Antworten auf Fragen in derselben Richtung zu suchen sind. Ja? Wenn wir eben dekarbonisieren und wenn wir uns weniger von fossilen Energieträgern abhängig machen, dann spülen wir Russland weniger Geld in seinen Kriegskoffer, mit dem dann Putin seine Peripherie oder vielleicht noch irgendwann sogar die NATO überfällt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer und ich wage mich heute gemeinsam mit meinen zwei Gästen an ein Thema von großer Tragweite. Und zwar beleuchten wir die Zusammenhänge zwischen Klima, Energie und internationaler Sicherheit. Online zugeschaltet ist mir nun ein ausgewiesener sicherheitspolitischer und Podcast-Experte, und zwar Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Hallo, Herr Sauer.
Schöne Grüße, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke, und zum anderen begrüße ich meinen Kollegen Martin Baumann, der als Principal Expert Energy Economics der Experte für die heutige Thematik hier im Hause der österreichischen Energieagentur ist. Hallo Martin.
Hallo und danke für die Einladung.
Herr Sauer, mögen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Frank Sauer und ich arbeite als Head of Research am Metis-Institut für Strategie und Vorausschau an der Universität der Bundeswehr in München. Und ich bin Politikwissenschaftler von Hause aus und beschäftige mich mit sicherheitspolitischen Themen, insbesondere alles, was sich mit Nuklearwaffen in Verbindung bringen lässt, aber auch alles, was rund um Hightech im Militär so diskutiert wird, insbesondere natürlich künstliche Intelligenz. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist der Mann hier? Es ist nämlich so, dass zusätzlich dazu seit einigen Jahren Klima doch auch eine prominente Rolle spielt in meiner Arbeit und dass ich auch die Freude hatte, eine offizielle Klimarisikoeinschätzung mit zu gestalten, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat. Und darüber wollen wir ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen vertiefter sprechen. Und insofern ist Klima tatsächlich für mich auch ein wesentliches Forschungsfeld geworden in den letzten paar Jahren.
Wunderbar, danke. Martin, gleiche Bitte an dich.
Ja, mein Name ist Martin Baumann. Ich arbeite bei der Österreichischen Energieagentur im Center für Energiewirtschaft, Infrastruktur und Energiepartnerschaften. Mein Ausbildungs-Background ist Physik. Und der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt im Bereich der Szenarienentwicklung und Modellierung. Das heißt im Endeffekt der Beschreibung von möglichen Energiezukünften und der Quantifizierung der Energiemengen und Technologiemengen, die diese Energiezukunft dann mit sich bringt. In den letzten Jahren eigentlich war mein Schwerpunkt dann hier eher dann auch die Transformation der Industrie, die Speicherung von Energie und erneuerbare Gase im Sinne von Biomethan und Wasserstoff. Daneben arbeite ich auch noch auf teilweise auf europäischer Ebene im Rahmen der Concerted Action zur erneuerbaren Richtlinie und anlassbezogen im Bereich auch ein bisschen Nuklearenergie.
Wunderbar, danke. Herr Sauer, ich springe gleich mitten hinein ins Thema. Früher war Klima ein Umweltthema, Energie ein Wirtschaftsthema, Sicherheit eine Frage für Militärs. Warum lässt sich das alles heute nicht mehr trennen?
Ja, ich glaube, da kann man total einfach anfangen und sagen, jeder Fraus Sicherheit ist ja berührt inzwischen schon vom Klimawandel und man könnte wahrscheinlich sogar eher sagen der Klimakrise, einfach weil wir zunehmend in Kontakt kommen mit Dingen, die vermittelt natürlich nur damit zu tun haben, aber uns tagtäglich betreffen. Extremwetter sind natürlich ein Beispiel. Ne? Da hatten wir diese schrecklichen Fluten zum Beispiel bei uns in Deutschland im Ahrtal, aber auch im letzten Jahr wieder nochmal heftigste Überschwemmungen in Süddeutschland. Wir haben dieses Jahr über viele Wochen und Monate mit einer extremen Dürre gekämpft. Und es kommen noch diverse andere Dinge dazu, zum Beispiel bestimmte Vektoren, also das Ausbreiten von beispielsweise bestimmten Mückenpopulationen, die dann Krankheiten übertragen, die man eigentlich in unseren Breitengraden über lange Zeit gar nicht kannte. Und das hat was damit zu tun, dass eben es im Schnitt wärmer wird. Deutschland, wie alle Landmassen, die erwärmen sich nämlich schneller als die Ozeane, ist schon über 3 Grad im Schnitt wärmer geworden im Vergleich zum Vergleichsmaßstab. Und das betrifft uns sozusagen in unserem tagtäglichen Leben, nicht jeden Tag und auch nicht unbedingt irgendwie jede Woche und jeden Monat, aber doch immer wieder vermehrt. Das heißt, diese unterste Abstraktionsebene, wenn wir über Sicherheit nachdenken, die persönliche Sicherheit, die Human Security, die ist schon davon berührt. Und darüber liegen dann noch 2 weitere Ebenen, die wir auch in dieser nationalen interdisziplinären Klimarisikoeinschätzung, die ich schon mal eingangs erwähnt hatte, uns gezielt angucken. Nämlich die ganze Frage, wie ist es eigentlich mit Europa und der Peripherie? Und dann, wie sieht das Ganze eigentlich geopolitisch aus? Also das hat ja auch sicherheitspolitische Implikationen, wenn, ich sage das mal absichtlich so ein bisschen blumig, wenn das fossile Zeitalter zu Ende geht und damit eben auch fossile Mächte im Niedergang sich befinden und andere möglicherweise aufsteigen. Und all diesen Ebenen sind also Klimafragen mit Sicherheitsfragen in Kontakt, und deswegen kann man das nicht getrennt betrachten. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den wir in der Klimarisiko, in der sogenannten NIKE, nationale interdisziplinäre Klimarisikoeinschätzung, rausgearbeitet haben, ist im Grunde dieser Slogan, der sagt, wer über Sicherheit nachdenkt, muss über Klima nachdenken, und wer über das Klima nachdenkt, der muss auch über Sicherheit nachdenken.
Mhm. Es ist klar, der Klimawandel, die Klimakrise beeinflusst diverse andere Krisen, verstärkt diese, Sie sagen schon, Naturkatastrophen. Es geht um Auseinandersetzungen über knapper werdende Ressourcen, Migration und so weiter. Und wie Sie sagen, das nicht nur in der Zukunft, wir erleben es auch schon heute hier. Was Sie gerade für Deutschland genannt haben, gilt für Österreich auch. Das hat nicht zuletzt der kürzlich veröffentlichte 2. Sachstandsbericht zum Klimawandel unterstrichen. Seit 1900 sind die Temperaturen in Österreich bereits um 3,1 Grad gestiegen. Wir haben vor kurzem auch eine Petajoule-Folge dazu veröffentlicht. Und die Vereinten Nationen haben vor wenigen Wochen den UN Global Risk Report veröffentlicht und führen dort, basierend auf Umfragen, Climate Change in Action ganz oben auf ihrer Liste der Most Important Global Risks. Herr Sauer, Sie haben gerade Ihre Studie schon mehrfach angesprochen. NIKE, weder benannt nach einer griechischen Göttin noch nach einem amerikanischen Sportartikelhersteller, sondern nach der nationalen interdisziplinären Klimarisikoeinschätzung. National steht in dem Fall für Deutschland. Sie haben dafür auch extra mit dem Bundesnachrichtendienst, dem BND, zusammengearbeitet. Aber die Ergebnisse gelten ja bei weitem nicht nur für Deutschland, sondern wir teilen die Herausforderungen auch in großen Teilen über die Grenzen hinweg. Erstmal vielleicht nochmal einen Schritt zurück, die Frage nach dem Warum. Warum diese Studie und warum die Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst?
Ja, also die NIKE leitet sich ab aus der ersten deutschen nationalen Sicherheitsstrategie. Da heißt es auf Seite 67, ich zitiere, um die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere nationale Sicherheit besser bewerten und informierte Handlungsentscheidungen ableiten zu können, wird die Bundesregierung eine Untersuchung führender wissenschaftlicher Institutionen zusammen mit dem Bundesnachrichtendienst in Auftrag geben. Zitat Ende. Und so kam das eben, dass Auswärtige Amt und Verteidigungsministerium auf uns zugekommen sind, beim METIS-Institut und gesagt haben, könntet ihr da die Konsortialführerschaft übernehmen? Und das haben wir sehr gerne gemacht, weil wir eben auch schon so ein bisschen in diesem Feld tatsächlich uns umgetrieben hatten und weil wir ganz gut fungierten als so eine Art Transmissionsriemen zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die da eine Rolle gespielt haben, und wir insbesondere natürlich auch schwerpunktmäßig so diese sicherheitspolitische Dimension sozusagen in dieser Studie haben aufscheinen lassen können. Und unsere direkten Kooperationspartner waren dann eben einmal das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dürfte ganz vielen bekannt sein, das PIC, außerdem Adelphi Research und eben der Bundesnachrichtendienst. Und das hat dann, als irgendwann nach vielen Monaten, Jahren diese Studie dann tatsächlich draußen war, auch habe ich festgestellt, das meiste Medienecho erzeugt. Also das hat viele einfach überrascht, dass der Bundesnachrichtendienst sich mit diesen Dingen auch beschäftigt. Aber das ist gar nicht ungewöhnlich, ja, weil für deren Analysetätigkeiten natürlich die Auswirkungen des Klimawandels in bestimmten Regionen auch schon sozusagen unbedingt mitreflektiert werden müssen. Und ja, das war also insgesamt ein sehr interessantes Unterfangen, was wir auch abgestimmt haben mit internationalen Partnern. Also die Amerikaner hatten da, das nimmt natürlich jetzt alles ein Ende unter Trump, aber die Amerikaner hatten vor ein paar Jahren da schon mit deutlich mehr Aufwand, wie das eben so ist in Amerika, alles ein bisschen bigger, sowas gemacht, und wir hatten viel Kontakt mit den Briten, die auch an sowas sitzen. Also es gibt schon durchaus ein paar Länder, die diese Sachen mal systematisch zu beleuchten versuchen und eben diese genauen Verbindungen, wo Klima und Sicherheit interagieren, so ein bisschen stärker rauspräparieren wollen.
Mhm. Martin, wie schaut's da in Österreich aus? Also was die Anleihen aus dem Griechischen angeht, stehen wir ja quasi Deutschland in nichts nach. Es gibt KIRAS, das seit fast 2 Jahrzehnten existierende österreichische Programm zur Sicherheitsforschung, und das setzt sich zusammen aus KIRKOS für Ring und Asphaleia für Sicherheit. Und ein Schwerpunkt ist Energie, und diverse Projekte drehen sich auch um den Schutz kritischer Infrastruktur. Ein Thema, das wir später auch noch im Detail besprechen. Jetzt mal auf die Schnelle, hast du den Eindruck, dass das Themenfeld hierzulande auch ausreichend beackert wird?
Also ausreichend ist vielleicht ein bisschen, wäre zu hoch gegriffen, wenn man das sagen würde. Aber es gibt zumindest hier eine strukturierte Herangehensweise, dass man diese Themen beleuchtet, allerdings eher in Ausschnitten, also weniger umfassend und in einer Gesamtstudie. Aber es wurden zum Beispiel Aspekte beleuchtet wie Speicherung, wie Blackout-Vorsorge und damit einhergehend auch PV, die Resilienz durch Wasserstoffinfrastrukturen und auch zum Beispiel ein Konzept zur Betrachtung von kritischen Rohstoffen und deren Verfügbarkeit. Eine Studie, wo wir auch schon vor 10 Jahren mitarbeiten durften und die jetzt ja im Rahmen der neuesten Entwicklungen wieder umso mehr Bedeutung eigentlich gewinnen könnte. Was teilweise noch schwer einzuschätzen ist, ist, wie weit dann diese Ergebnisse dann wirklich auch in die aktuellen politischen Vorhaben Eingang finden. Das ist halt die übliche Krux oft von wissenschaftlichen Betrachtungen.
Ja, zum Inhaltlichen der Nike-Studie, Herr Sauer. Vielleicht könnten Sie die wesentlichen Ergebnisse kurz skizzieren, bevor wir das Ganze dann in einem nächsten Schritt an einem Beispiel illustrieren.
Ja, gerne. Also ich hatte schon mal angedeutet, wir haben im Grunde 3 Abstraktionsebenen. Also zum einen fangen wir bei der individuellen Sicherheit an. Da hatte ich ja schon ein paar Punkte dazu gesagt. Also niemand möchte irgendwie in seiner Garage von einer Flutwelle überrascht werden und ertrinken. Ja, es geht uns einfach konkret an, ne? Wenn man sich anguckt, wie viel Todesopfer damit auch verbunden sind. Beispielsweise jetzt hier im Bereich der Hitzewellen in Europa jedes Jahr, dann sieht man ja, dass das tatsächlich ernsthafte Bedrohungen für die menschliche Sicherheit sind. Und natürlich, was hinzukommt, auch nochmal so mit Blick auf die nationale Ebene, die ökonomischen Kosten, die das inzwischen verursacht, sind natürlich immens. Und da gibt es auch wirklich inzwischen gute, das wird wahrscheinlich Martin Baumann deutlich besser nochmal einordnen können als ich, aber da gibt es, glaube ich, inzwischen gute Modellierungen, die eben zeigen, dass jeder investierte Euro in Klimaanpassung und auch sozusagen eben in CO2, also in Emissionsreduktion, sozusagen am Ende zurückkommt als eingesparte Kosten für Schäden, die eben entstehen durch Klimafolgen. Also das sind so die ersten Dinge, die wir uns betrachten auf dieser niedrigsten Ebene. Und dann schauen wir auf die Ebene der EU und die Peripherie. Und da hatten Sie, Herr Schäfer, ja auch schon mal ein Stichwort genannt, nämlich die gesamte Frage Migration. Das ist natürlich ein hochkomplexes Thema, für das ich persönlich auch keine Expertise reklamiere. Da hatten wir dann einfach Leute, die sich in diesem Feld wirklich auskennen. Und so ist es in der Studie zu lesen und so haben die das auch immer wieder betont. Das sind keine unmittelbaren Kausalketten, die da stattfinden. Es ist also nicht irgendwie Klimawandel führt zu Hunger, führt zu Krieg, führt zu Vertreibung, führt zu Migration nach Europa. So ist es nicht. Ja, es ist tatsächlich eher so, dass das Gros auf dem afrikanischen Kontinent der Migration zum Beispiel eher eben Binnenmigration ist, dass wir eine starke Urbanisierung beobachten und so weiter. Aber vermittelt, ja, über sozusagen mehrere eher konstitutionslogische Zusammenhänge, ja, weil bestimmte Dinge sich verändern in der Umwelt und deswegen dann Lebensbedingungen andere sind und so, ist das natürlich etwas, das auch Europa betrifft, weil es über mittlere und längere Sicht natürlich dazu führen wird, dass auch Migration zunimmt nach Europa, aber auch in Europa, mit Blick zum Beispiel auf die besonders betroffenen Regionen, Mittelmeerregionen im Süden, die sehr viel stärker nochmal auch von dieser Erwärmung von der durchschnittlichen betroffen sind und wo wir bestimmte Dinge heute ja auch schon beobachten, ja, also Wassermangel etc., wo man sich dann fragen kann, wie geht es weiter zum Beispiel mit bestimmten industriellen Zweigen dort, zum Beispiel Tourismus, aber auch Landwirtschaft und Ähnliches. Und der letzte Punkt ist sozusagen die dritte Ebene. Die dritte Ebene ist im Grunde das, was man Geopolitik der Energiewende nennt. Ja, also eben, was ich auch schon mal angedeutet hat, die Frage, wenn es so ist, dass möglicherweise die Nachfrage nach fossilen Energieträgern in einem sozusagen überschaubaren Zeitraum, so noch in unserer Lebenszeit, ihren Höhepunkt überschreitet, wo sind dann die wesentlichen Technologien und Energieträger der Zukunft und was sind die globalen Mächte, die diese eben primär beanspruchen und die da führend sind mit Blick auf Forschung, Entwicklung, Technologie, Export etc. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Veränderung in sozusagen geologischem Maßstab mit Blick auf solche Dinge wie zum Beispiel eine eisfreie Arktis. Welche Routen werden da plötzlich frei? Was bedeutet das aus ökonomischer Sicht? Was bedeutet das auch aus militärischer Sicht? Ne, weil Russland zum Beispiel ja seine Präsenz da oben sehr stark ausbaut, schon seit ein paar Jahren. Das ist dann sozusagen auf der höchsten Abstraktionsebene das, was wir in dieser Studie auch betrachten.
Vielleicht da noch mal ein bisschen mehr rein zu zoomen. Die Arktis, das ewige Eis schmilzt, dadurch steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern es entstehen auch neue Handelsrouten, es werden zuvor verborgene Rohstoffe freigelegt, das, wie Sie gerade schon anklingen lassen haben, birgt jede Menge geopolitischen Zündstoff. Was erwarten Sie mit Blick auf die Arktis, Herr Sauer? Ein neues sozusagen Great Game zwischen USA, Russland, die Chinesen werden dort auch mitmischen?
Ja, die Chinesen bezeichnen sich ja kurioserweise auch als irgendwie arktisnah, was man jetzt beim Blick auf die Landkarte nicht unbedingt sofort.
Dann wären wir hier atlantiknah in Wien wahrscheinlich ungefähr, ja.
Genau, ja. Also es ist tatsächlich so, dass aus meiner Warte, ja, ich bin ja von Haus aus Politikwissenschaftler, die Arktis eine interessante Fallstudie ist deswegen, weil sie eigentlich immer als absolutes Musterbeispiel für so Global Governance Strukturen und eben multilaterale sozusagen Konfliktlösungsmechanismen und sowas galt. Ne? Mit dem sogenannten Arktischen Rat, dem eben sozusagen die Anrainerstaaten, aber auch andere Beobachterstaaten und so weiter angehörten, hat man eigentlich über Jahre ein sehr erfolgreiches Modell gehabt, mit dem all die Anliegen, die die Arktis betreffen, das sind dann auch zum Beispiel solche Streitigkeiten, wie weit geht der Festlandsockel, welcher Teil gehört möglicherweise noch zu Russland und welcher zu Kanada, solche auch dann irgendwie sehr, ja sozusagen, kartografisch-technischen Fragen und so, die hat man da eigentlich über lange Zeit kooperativ und friedlich gut verhandeln können und all diese Dinge sind entweder in Erosion oder schon sozusagen in sich zusammengefallen, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass Russland eine besonders hervorgehoben negative Rolle spielt in den letzten paar Jahren, gipfelt natürlich im Angriffskrieg auf die Ukraine oder man muss sagen im zweiten Angriff auf die Ukraine nach 2014. Mhm. Und insofern haben sie, glaube ich, leider muss man sagen, recht mit Blick auf diesen Fingerzeig, das wird vermutlich eher ein härteres Geschäft werden mit Blick auf die Arktis. Einerseits mit Blick auf die Frage, wer fährt da wann durch, mit welchem Ziel und welcher Fracht und auch mit der Frage, wer beutet da möglicherweise vorhandene Vorkommen von Bodenschätzen und Ähnlichem aus. Plus, das Ganze hat natürlich auch ganz konkrete nochmal militärische Implikationen mit Blick auf die militärische Schifffahrt etc.
Mhm. Martin, man könnte das Thema ja noch weiter fassen. Der Klimawandel bringt ja quasi den gesamten Wasserkreislauf durcheinander. Ja, wir haben gerade gehört, Eisschmelze mit den Folgewirkungen, steigende Meeresspiegel, Überschwemmungen auf der einen Seite, Dürre, sinkende Pegel auf der anderen Seite. Da gerät richtig was durcheinander, oder?
Ja, das kann man sagen. Also die Muster, die wir aus der Vergangenheit kennen und auf die wir uns eigentlich lange eingestellt hatten, ändern sich. Rein aus der Energieseite her haben wir nachdem Österreich ein wasserkraftlastiges Land ist, ja den Effekt, dass wir einen Tiefstand der Wasserkraftstromerzeugung im Winter hatten, weil ja da das meiste Wasser in Form von Schnee in den Bergen gebunden war und im Zuge der Schneeschmelze dann im Frühjahr diese Erzeugung wieder zunahm bis hin zum Sommer. Und was wir auch schon heuer gesehen haben, ist, dass dieses Muster sich verändert. Es bleibt weniger Schnee in den Bergen liegen, dadurch kommt es zu einem schnelleren Abfließen. Das heißt, wir haben eine verstärkte Erzeugung im Winterbereich, die ja in erster Näherung ja nicht einmal ganz unvorteilhaft ist für die gesamte Stromerzeugung. Es ist ja auch so, dass momentan erwartet wird, dass die gesamte Wassermenge, die ja in Österreich dann im Jahr abregnet, in etwa konstant bleiben wird. Was sich allerdings ändern wird, und da ist wieder auch der Connex auch direkt zur Sicherheit, sind eben die schon genannten Extremwetterereignisse. Das heißt, dass es in kurzer Zeit dann zu sehr starken Niederschlägen kommt und da eben zu Hochwassern. Und Hochwasser sind eigentlich dann für die Wasserkraft eine nachteilige Angelegenheit, weil im Endeffekt ein guter Teil der Wassermenge dann hier eigentlich energetisch nicht mehr genutzt werden kann, sondern übers Wehr ablaufen muss, weil einfach die ganzen Anlagen nicht darauf ausgelegt sind. Das heißt, im Endeffekt wird dadurch de facto übers Jahr die Wasserkrafterzeugung sinken.
Okay. Martin, wir gehen gleich nochmal konkreter auf die Energieaspekte ein. Ich will gerne noch einmal abschließend zum Bericht selbst fragen, Herr Sauer. Es werden noch diverse weitere Probleme, die der Klimawandel uns beschert, aufgegriffen. Spannungen in ohnehin fragilen Regionen, Ressourcenkonflikte und so weiter. Was jedoch nicht aufgegriffen wird, ist ein erratischer US-Präsident und die Folgen seines außenpolitischen Kurses oder Nicht-Kurses. Der Bericht wurde nämlich schon im November 2024 finalisiert. Da war die Welt, zumindest mal mit Blick auf Washington DC, noch eine andere. Inwiefern müsste man die Ergebnisse jetzt eigentlich adaptieren nach einem guten halben Jahr Trump-Wahnsinn?
Also ich sag ganz offen, als wir im November Redaktionsschluss hatten und dann sozusagen die Studie in den Druck ging und finalisiert wurde, vorgestellt haben wir sie dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da war mir schon klar, dass bestimmte Passagen stark die Biden-Ära atmen. Und wenn man da heute durchgeht, ist es natürlich so, dass vieles von dem, was an wissenschaftlich belegten Fakten und so weiter da drin steht, unverändert so ist, und dass auch viele von diesen Zusammenhängen, und die sind oft komplex, ich habe versucht, das klar zu machen, die wir daraus präparieren, natürlich weiter gelten. Aber es gibt ein paar Stellen in der Nike, wo wir, glaube ich, schon so aufscheinen lassen, dass über den sozusagen Multilateralismus und über das Kooperieren in bestimmten Formaten, Stichwort Paris-Abkommen und so weiter, hier auch vieles sozusagen noch geschafft werden kann und man auch mit viel Hoffnung auf diese Sache blicken kann. Und das ist natürlich in der Trump-Administration nichts, was da in irgendeiner Weise Anklang findet. Und deswegen müssen wir da wohl davon ausgehen, dass wir auf die US-Amerikaner an der Stelle erstmal nicht zählen können, so wie an vielen, vielen anderen Punkten ja auch.
Ich würde es jetzt mal ein bisschen grundsätzlich fragen in die Runde, vielleicht Martin an dich als erstes. Wie verändert sich die internationale Ordnung, wenn man gerade vor allem darauf schaut, die Rolle, die Klima und Energie als strategische Hebel spielen?
Wie Frank gerade gesagt hat auch, die Kooperation ist eher rückgängig. Also es wird definitiv das internationale Klima etwas rauer und teilweise nehmen auch die Konflikte zu. Und gerade Energie wird in dem Kontext natürlich stark betroffen sein, weil wir auch schon in der Vergangenheit oft gesehen haben, Energie ist ein Mittel, um auf wirtschaftlicher Ebene mehr oder weniger seine Gegner zu irgendwelchen Zugeständnissen zwingen zu wollen oder motivieren zu wollen. Daher wird im Rahmen der Zunahme von Konflikten auch das sicherlich ein stärkeres Thema werden. Das ist natürlich ein Aspekt, der je nach Energieträgern unterschiedlich ist. Aber wie in der Vergangenheit wir schon gesehen haben, zum Beispiel die Ölkrisen in den 70er Jahren, die ja dann auch zur Gründung der IEA führten, um hier die Verwundbarkeit des Westens etwas zu reduzieren. Und auch aber auch im Vorfeld des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, wo wir gesehen haben, dass ja Gas bereits ab dem Frühjahr 2021 im Endeffekt ja bereits strategisch dazu eingesetzt wurde, den Widerstand Europas oder die Unterstützung Europas für die Ukraine entsprechend zu unterminieren. Das heißt, wir sehen Energie als Druckmittel, als mehr oder weniger Waffe, ist zurück. Das ist halt der negative Aspekt. Auf der anderen Seite, wir haben in vielen Ländern den Kurs Richtung einer Transformation des Energiesystems gesetzt, Richtung Dekarbonisierung. Das bedeutet auch, es werden neue Energieträger und neue Technologien wesentlich. Damit wird es zu einer Neuordnung von Lieferwegen kommen, sowohl für die Technologien als auch für Energieträger. Und das bedeutet auch, wir haben hier auch potenziell die Chance, unsere Abhängigkeiten wieder entsprechend neu zu ordnen und entsprechend hier unser Risiko wieder zu verringern. Und da ist sowohl der russische Angriffskrieg als auch die davor stattfindende Covid-Pandemie ja eigentlich ein gutes Lernbeispiel, weil wir hier gesehen haben, wie die Verkettungen der Lieferketten international organisiert sind. Und das ist eigentlich ein Real-Life-Experiment, wo wir dann daraus unsere Schlüsse ziehen können, um eben uns für die Zukunft besser aufzustellen.
Ja, also wenn ich da reingehen darf, unfassbar wichtiger Punkt, ja. Also dieses, was man weaponizable interdependence nennt, also sozusagen Abhängigkeiten, die man zur Waffe umfunktionieren kann. Eben zum Beispiel die absichtlich leerlaufenden Gasspeicher in Deutschland, die wir dann auch noch dummerweise an Gazprom verkauft hatten, 2021, ja. Also das ist ja in der Rückschau so, dass man denkt, Das kann man sich fast nicht ausdenken. Ja? Wie abhängig kann man sich machen? Diese Dinge, die müssen uns eben tatsächlich aus einer ganz nüchtern realpolitischen Perspektive, also hier geht es nicht ums Bäume umarmen, ja? Sondern hier geht es darum, sich zu fragen, wo sind Abhängigkeiten, die uns richtig kalt erwischen können und wie reduzieren wir die? Die müssen wir also beleuchten. Das ist ja auch das, was man eben Sicherheit nennt. Und eine Sache, das kam jetzt hier, glaube ich, im Gespräch bisher noch nicht vor, das Wort, aber darüber muss man natürlich reden, ist China. Ja. Und wenn man sich eben anguckt, da gibt es eine massive Schieflage in der Diskussion immer noch mit Blick auf das, was da zu erwarten ist, weil ganz viele Leute durch die Gegend laufen und sagen, ja, China, die bauen ja jeden Tag drei Kohlekraftwerke und so. Ja. Also was sollen wir hier eigentlich machen mit irgendwie grüner Technologie und Energiewende und so? Das funktioniert doch alles nicht. Und für uns wird's teurer und China lacht sich ins Fäustchen. Das stimmt aber nicht. Also es ist eben nur die Hälfte der Wahrheit. Ja, da werden ganz viele Kohlekraftwerke gebaut, aber da wird natürlich auch in extremstem Umfang erneuerbare Energie ausgebaut, insbesondere Solar. Und es gibt sogar Indikatoren, die darauf hindeuten, dass möglicherweise die fossile Energienutzung in China schon ihren Zenit überschritten hat und dass es in Zukunft dann so viel, viel stärker noch in Richtung Erneuerbare geht. Und wenn man sich eben auch die Frage stellt, wo enden wir als Europäerinnen und Europäer denn mit unseren Technologien, mit unseren Wirtschaftsstandorten, ja? Stichwort die Saga Windkraft in Deutschland, ja, da waren wir mal stark, oder auch PV, das hatten wir auch mal. Das sind ja alles Dinge, die wir auch im Grunde verloren gegeben haben durch falsche Standortpolitik. Wo sind sozusagen die Champions im internationalen System mit Blick auf die Energie und die Verteilung selber im 21. Jahrhundert? Da muss man halt schon mit großer Sorge nach China gucken und sich fragen, ob die nicht unter Umständen demnächst ja unser Frühstück verspeisen. Mhm. Und ich will einfach nur mal eine Anekdote da einstreuen, weil das immer, glaube ich, die Sache sehr gut veranschaulicht. Ich wohne jetzt aktuell in einem Haus, wo ich eben nicht nur eine PV-Anlage und eine Batterie im Keller habe, sondern eben auch eine Wasserstoffproduktion. Die Idee dabei natürlich, der Wasserstoff ist der Langzeitspeicher. Wenn im Winter keine Sonne scheint und so weiter, schiebt man den Wasserstoff, den der Elektrolyseur im Sommer gemacht hat, einfach durch die Brennstoffzelle und damit kann man dann die Wärmepumpe und so weiter laufen lassen und das Haus eine ganze Weile betreiben. Deutsches Produkt, teuer, komplex, aufwendig und ich habe gesagt schon vor 2 Jahren, also wenn wir das in Europa nicht auf den Zappen kriegen, dann in 2-3 Jahren gibt es die chinesischen Anlagen auf dem Markt, die ersten, die kosten die Hälfte. So, der deutsche Anbieter ist inzwischen pleite und jetzt gehen die ersten chinesischen Anbieter auf den Markt in Europa und die Anlagen kosten die Hälfte. Ja, also was ich damit sagen will ist, wir werden diese Anlage hier weiter betreiben können und so weiter. Also da finden sich dann schon im Einzelnen Lösungen. Aber was ich damit sagen will ist, wenn wir das nicht hinkriegen, weil wir irgendwie denken, das müssen wir nicht und das brauchen wir nicht und wir können ja noch eine Weile Gas und diese ganzen Sachen, diese Geschichten, die wir uns erzählen, dann machen es die anderen. Und dann gucken wir halt in die leere Erdgasröhre in 25 Jahren.
Ja, und dabei kann man auch festhalten, diese Entwicklung, die China da vollzogen hat und diese Dominanz, die China ausgebaut hat, das ist ja nichts, was von heute auf morgen kam und überraschend, sondern es sind ja Pläne, die China seit 1 bis 2 Jahrzehnten bereits gewälzt hat und einfach nur, natürlich erleichtert durchs politische System, aber einfach konsequent umgesetzt hat. Das heißt im Endeffekt, das ist nichts, was uns hätte überraschen müssen, sondern das war eigentlich eine Transformation mit Ansage und im Endeffekt müssen wir eigentlich ähnlich darauf reagieren. Ich würde dazu auch gerne einen zweiten Punkt hinzufügen, der, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist. Wir waren die letzten Jahrzehnte sehr stark gewohnt, alles aus dem Blickwinkel der Kostenminimierung zu sehen. Das heißt, marktwirtschaftlich, das, was das günstigste ist, wird durchgesetzt. Und diese Denkweise hat man ja auch im Vorfeld des russischen Angriffskriegs gesehen, wo oft dagegen argumentiert wurde mit, das macht Russland nicht, das rechnet sich ja nicht. Hängt immer halt davon ab, was man mit berücksichtigt, wenn man die Ausweitung des eigenen Einflusses mit einpreist, dann kann das schon sehr wohl etwas sein, womit es sich aus russischer Sicht rechnet, diese Kosten in Kauf zu nehmen. Das heißt, wir müssen einfach auch einmal neu evaluieren, in welchen Bereichen wir nicht die rein marktwirtschaftliche Betrachtung ein bisschen zurückfahren müssen, weil das uns natürlich sicherheitstechnisch auch oder sicherheitspolitisch angreifbar macht.
Ja, auch hier müssen Physiker und Politikwissenschaftler einander voll und ganz zustimmen, ja. Dass wir zu sehr geoökonomisch und viel zu wenig geopolitisch denken, ist auch absolutes Mantra von mir. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Akteure gibt, wie ein Herr Putin, wie ein Herr Xi, die in anderen Kategorien denken und müssen aufhören, unsere Vorstellungen davon, was sich rechnet oder was sinnvoll ist, auf die zu projizieren. Ja, ein Herr Xi will vielleicht Taiwan einfach einnehmen, weil er das für relevant hält mit Blick auf die Geschichtsbücher. Was das kostet, ist ihm egal. Herrn Putin ist auch egal, wie viel Menschen sterben bei seinem Versuch, die Ukraine von der Landkarte zu tilgen. Da wird einfach in anderen Kategorien gedacht. Und das müssen wir endlich mal an uns ranlassen, sonst planen wir permanent an der Realität vorbei.
Das gilt ja auch, was das chinesische Engagement rund um erneuerbare Energien und Technik angeht. Firmen wie BYD geraten jetzt auch schon in Probleme, einfach durch dieses sozusagen politische Mantra, das dahinter steckt. In einem Zeitartikel wurde der massivische chinesische Export von Cleantech, also Solarmodulen, Batterietechnik und so weiter, kürzlich als grüner Tsunami-Programm bezeichnet. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Ausdruck, weil er auch irgendwie die Zwickmühle aufzeigt. Tsunami klingt nach Naturkatastrophe. Dabei helfen diese Technologien ja dabei, Naturkatastrophen und deren Häufig und Heftigkeit einzudämmen, indem sie emissionsintensive Technologien ersetzen. Aber andererseits stimmt es natürlich, die Chinesen schwemmen mit ihren Produkten weltweit die Märkte und verstärken die ohnehin bereits großen Abhängigkeiten immer mehr. Und das nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern gerade auch aus geopolitischen Motiven, wie Sie gerade sagten. Da geht es um Market Share. Andererseits sind Abhängigkeiten von den Chinesen nicht nur bei erneuerbaren Energien ein Problem. Aktuell wird über Pekings indirekte Beteiligung am heimischen Gasnetz diskutiert, ja, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Da würde ich jetzt gerne auch einmal drauf kommen. Netze, ein weiterer kritischer Punkt, nämlich beim Konnex Klima, Energie, Sicherheit, ist neben den kritischen Rohstoffen und so weiter auch die kritische Infrastruktur. Herr Sauer, wie verwundbar sind wir da grundsätzlich in Europa?
Also in einem kinetischen Sinne sind wir natürlich extrem verwundbar, ne? Also wir befinden uns ja schon in einer Situation, die man nicht mehr guten Gewissens Frieden nennen kann. Wir sind nicht in irgendwie einem Kriegszustand, aber wir sind in einem Zwischenzustand, den viele als hybride Kriegsführung Russlands primär gegen europäische Staaten bezeichnen würden. Und dazu gehören auch Sabotageakte oder Sabotageversuche. Ja? Das ist natürlich am meisten deutlich geworden in den letzten Monaten durch die Dinge, die im Ostseeraum passiert sind, durch trennte Kabel, durch trennte Pipelines etc. Man muss klar sagen, diese Dinge passieren auch im sozusagen Frieden immer mal, weil Unfälle geschehen. Aber in dieser Form, derart gehäuft, alles in diesem kleinen geografischen Raum ist schon einigermaßen auffällig. Man muss da jeden Einzelfall sich angucken, aber ne, das sieht schon sehr seltsam aus, was da geschieht. Und da haben wir dann noch gar nicht gesprochen über Kabelbrände, die sich mehren an Eisenbahnstrecken und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die wir unter kritische Infrastruktur subsumieren können, sind natürlich, weil sie im Grunde in den letzten Jahrzehnten im tiefsten Frieden quasi entstanden sind, eher verwundbar angelegt, schon allein durch eine Einflussnahme von außen. Wenn man eben weiß, wo man zum Beispiel hingehen muss, wo bestimmte Tiefseekabel anlanden, dann kann man die mit einfachsten Mitteln als einzelne Personen sabotieren, ja, weil die sind nicht groß verbunkert oder geschützt mit Betondecken oder ähnlichem. Und aus derselben Perspektive heraus kann man natürlich auch sich fragen, wie die gesamten Vulnerabilitäten mit Blick auf Informationstechnologie und Cyberraum und so weiter sind. Also wir hatten jetzt auch nochmal natürlich, abgesehen von der ganzen Frage, wie wir das 5G-Netzwerk betreiben wollen, diese Frage, was ist eigentlich mit Komponenten, die sich in Windkraftanlagen befinden, die auch mit chinesischen Teilen gebaut sind, ja? Und was hat das für Implikationen auch mit Blick auf bestimmte zum Beispiel Überwachungsfähigkeiten von maritimen Räumen und so? Also wir kommen auf den Punkt wieder zurück, den Martin Baumann vorhin angebracht hat. Wir müssen nicht nur drüber nachdenken, ob das irgendwie 10 Cent günstiger ist, wenn wir es da einkaufen, sondern wir müssen uns auch fragen, was kaufen wir damit noch ein? Und wenn das tatsächlich Implikationen hat für die kritischen Infrastrukturen, die unser Leben aufrechterhalten, ja, durch die wir Wasser kriegen und Strom und von A nach B kommen und quasi als moderne Gesellschaft funktionieren, dann sozusagen ist es notwendig, darüber zu reflektieren und im Zweifel dann auch zu sagen, gut, dann kostet es eben 20 Cent mehr da im Einzelfall, aber ne, ist dann unterm Strich wohl die bessere Lösung.
Resilienz hat ihren Preis, aber es wird sich vermutlich auf lange Sicht auszahlen, dort zu investieren. Martin, ein Großkraftwerk oder eine Gaspipeline ist jetzt rein militärisch leichter anzugreifen als zehntausende PV-Anlagen. Ist die dezentrale Energieversorgung auch ein Schlüssel zum Schutz kritischer Energieinfrastruktur?
Ich würde jetzt den Schutz kritischer Infrastrukturen eher nicht so im Vordergrund sehen, aber dezentrale Erzeugung erhöht die Resilienz des Gesamtsystems, der Verbraucher im Endeffekt, weil eben die Erzeugung näher am Verbraucher stattfindet, in kleineren Einheiten. Und damit ist es dann möglich, dass, wenn auch größere Infrastrukturen wie Großkraftwerke und das Übertragungsnetz zum Beispiel ausfällt, können trotzdem noch kleinere Einheiten mit Energie versorgt werden. Wichtig ist halt dabei zu sehen, wie weit funktionieren diese dezentralen Versorger auch ohne das übergeordnete Stromnetz. Weil teilweise sind auch PV-Anlagen davon abhängig, dass sie mit dem Netz synchronisiert werden. Also es bedarf leicht machbarer, aber nicht immer vorhandener Infrastruktur oder Komponenten, um das zu gewährleisten, dass die netzunabhängig betrieben werden können. Und der zweite Punkt ist, wie Frank Sauer schon richtig gesagt hat, die Dateninfrastruktur, sprich, wie weit sind diese Komponenten von Cyberangriffen schützbar oder geschützt und wie weit nicht, weil dann erhöht es dann auch wieder die Angriffsmöglichkeiten. Generell kann man aber sagen, Dezentralisierung erhöht die Gesamtresilienz, weil eben erneuerbare Erzeugung leichter dezentraler umsetzbar ist, bedeutet aber auch gleichzeitig auch einen Trend zur Elektrifizierung, weil das natürlich die leichteste Möglichkeit ist. Das heißt, im Endeffekt über Dezentralisierung, über Elektrifizierung kann man dann mit zum Beispiel Wärmepumpen oder zum Beispiel Elektromobilität große Teile des Verbrauchs bereits abfedern. Man darf nicht vergessen, gerade Mobilität auf der einen Seite und Raumwärme auf der anderen Seite sind die größten Brocken im nationalen Energieverbrauch tendenziell. Also jeweils ungefähr ein Drittel. Das heißt, da kann man große Bereiche damit adressieren. Und ich würde da gerne auch ein Beispiel bringen, das ich sehr interessant finde in dem Kontext. Es wurde ja oft argumentiert, dass wir Verbrennungsmaschinen brauchen, weil man kann Afrika ja nicht elektromobilitätsmäßig versorgen. Die brauchen weiterhin Verbrenner. Das werden zukünftige Absatzmärkte sein. Äthiopien hat Beginn letzten Jahres einen Importstopp für Verbrenner beschlossen. Das heißt, es werden keine Verbrennungskraftmaschinenfahrzeuge mehr importiert. Mit dem Hintergrund, dass sie damit ihre Importabhängigkeit von Treibstoffen reduzieren können, weil Äthiopien auch keine Raffinerie hat, das heißt hier in dem Fall sehr abhängig ist. Und man muss sagen, gerade Elektromobilität mit einer möglichen sehr dezentralen Versorgung durch lokale PV-Stationen mit Batterien, ist Afrika eigentlich mit Elektromobilität viel besser versorgbar als mit Verbrennern, weil nicht alle afrikanischen Staaten haben Raffinerien, die sind da hochgradig extern abhängig. Das heißt, Afrika ist auch eigentlich prädestiniert dazu, elektrisch zu fahren. Das heißt, die Frage ist, wie weit das dann mögliche zukünftige Absatzmärkte für Verbrenner sein können.
Apropos Äthiopien, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich meine, die haben vorrangig Wasserkraft, eigene Wasserkraft, aber zum Beispiel der Grand Renaissance Dam, also der den Nil staut, ist ja auch dort ein großes geopolitisches Thema zwischen Äthiopien, Ägypten, also extrem umkämpft. Ich würde aber jetzt gerne nochmal auf sozusagen vom großen globalen Bild zurückzoomen vor die eigene Haustüre. Martin, wenn wir auf Österreich blicken inmitten eines energie- und sicherheitspolitischen Spannungsfeldes, das wir jetzt hier skizziert haben, wo liegen unsere Verwundbarkeiten und wo unsere Handlungsspielräume? Also was kann ein kleines Land wie Österreich in dem Kontext am besten leisten?
Ja, also wir haben klarerweise Verwundbarkeiten und die sind eigentlich ziemlich deckungsgleich mit den Bereichen, wo wir zum großen Teil auf fossile Energieträger setzen müssen derzeit noch. Das sind einfach die Bereiche Industrie infolge von Erdgas, teilweise Wärmenetze und natürlich der komplette Mobilitätsbereich in Form von Treibstoffen, weil fossile Energieträger sind Energieträger, die zu 90% nach Österreich importiert werden müssen und damit sind wir da in dem Fall verwundbar. Die Möglichkeit, die Österreich hat, in dem Fall als kleines Land, ist eigentlich zweigleisig. Das eine ist natürlich der außenpolitische Aspekt, wie wir unsere Energieversorgung hier sichern können. Und da ist für Österreich ganz klar, wir müssen uns da an die europäischen Initiativen anhängen, weil Österreich als kleines Land zu wenig Marktmacht entfalten kann. Das heißt, wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir hier im europäischen Kontext Lösungen für uns entwickeln können. Auf der nationalen Ebene wiederum bedeutet das einfach, wir müssen eigene Ressourcen nutzen, soweit es möglich ist. Und das bedeutet erneuerbare Energieträger, weil wir die eben in Österreich zur Verfügung haben. Und bedeutet in weiterer Sinne auch natürlich eine Reduktion des Energieverbrauchs und eine Elektrifizierung. Das ist ja etwas, das oft mit einhergeht. So als Beispiel, Elektromobilität verbraucht weniger als ein Drittel der Energie für den Transport, die fossile Mobilität bedarf. Das heißt, das ist auch schon sowohl Energieverbrauchsreduktion als auch ein Fokus auf heimischer Versorgung. Ein weiteres Beispiel ist Wärmepumpe zum Beispiel. Der hat da ungefähr auch wieder eine Quote von 1 zu 3. Das heißt, das sind Aspekte, wenn wir darauf setzen, senken wir unseren Energieverbrauch, senken wir unsere Importabhängigkeit, also machen unser Profil schmäler. Das ist etwas, was Österreich tun kann. Was ja dabei auch wichtig ist, ist auch eine gewisse Priorisierung. Das heißt, wir sollten uns auch klar im Klaren sein, wofür wollen wir welche Energieträger verwenden? Was ist uns wichtig? Weil je mehr wir von einem Energieträger verbrauchen, desto teurer wird es. Das ist einfach die Supply Curve, die dann entsprechend sich verschiebt. Das heißt, je weniger wir verwenden, desto günstiger kann es werden. Und für gewisse Anwendungen braucht man natürlich gewisse Energieträger. Wenn wir die dann für leicht subsidierbare Anwendungen einsetzen, machen wir für die notwendigen Anwendungen, Stichwort Industrie, Stahlerzeugung, Hochtemperaturprozesse, diese Energieträger dann umso teurer. Das ist eigentlich eine nicht notwendige Verteuerung unserer Lösungen.
Danke, jetzt ändern wir die Flughöhe nochmal, Herr Sauer, über Österreich hinaus. Welche sicherheitspolitischen Chancen bringt die Energiewende mit sich? Wir haben jetzt einiges schon im Detail gehört, vielleicht können Sie es nochmal aus Ihrer Perspektive auf den Punkt bringen.
Also ich gehe nochmal auf 30.000 Fuß Flughöhe und dann nochmal irgendwie nur 2 Meter über den Boden. Auf 30.000 Fuß Flughöhe ist es eben das, was wir schon angesprochen hatten. Im Grunde die Frage, wie sich das 21. Jahrhundert insgesamt neu sortiert, ja. Und ob wir da als Europa noch eine wesentliche Rolle spielen wollen, zwischen solchen Akteuren wie vielleicht einem Trumpschen Amerika und China. Und ob wir da noch konkurrenzfähige, auf im Rest der Welt nachgefragte Technologien produzieren, ist eine der wesentlichen Fragen in diesem Zusammenhang. Und da ist natürlich erneuerbare Energien und so weiter eine ganz wesentliche Komponente. Also das mal so auf der 30.000 Fuß Flughöhe. Und wenn wir jetzt quasi uns in die Schlammzone begeben wollen, würde ich sagen, auch bei den ganz handfesten Dingen, ja, jetzt bin ich so Universität der Bundeswehr in München, kann ich auch vielleicht sozusagen nochmal hervorheben, bei diesen ganz handfesten Dingen, die Streitkräfte betreffen, ist das natürlich längst eine enorme Thematik, ja. Mal gar nicht sozusagen so groß gedacht wie irgendwie Fregatten, die die Marine benutzt, um dann möglicherweise durch irgendwie eisfreie Arktisgebiete zu fahren irgendwann mal, sondern auch wirklich bis hin zu dieser Frage, wie muss eigentlich die Ausrüstung der einzelnen Soldatin, des einzelnen Soldaten beschaffen sein, wenn die bestimmten Extremen sozusagen irgendwie trotzen soll. Ne? Wir hatten zum Beispiel mal die Fälle von Kampfstiefeln, die beschafft waren, die dann so in der Hitze im Sand sofort auseinanderfielen, wo die Sohlen abfielen und so solche Dinge. Also wir müssen angefangen bei der Ausrüstung für einzelne Soldatinnen und Soldaten überlegen, wenn wir die heute beschaffen und die sind in 10 Jahren noch im Einsatz, trotzen die bestimmten Wetterbedingungen. Und auch noch ein Beispiel vielleicht, weil das so schön ist, mit Blick aufs Heer zum Beispiel. Die Amerikaner haben jetzt schon angefangen, und es gibt auch europäische Projekte in dieser Richtung, Kampfpanzer zu entwickeln. Zum Beispiel gibt es einen Prototyp des M1 Abrams Nachfolgers, die eben einen hybriden Antrieb haben. Jetzt kann man ja sagen, was soll dieses Öko-Gedöns, ja? Also das sind doch Kampfpanzer, da muss ja irgendwie sozusagen irgendwie ein großer Dieselmotor rein oder eine Gasturbine oder so, weil man braucht halt diese Power. Der Punkt ist, das wird natürlich nicht nur gemacht, um die den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, sondern wenn man so mit so einem Ding dann elektrisch fährt, die letzten 30 Kilometer oder so, dann hat das diverse andere Vorteile, weil es ist leiser und kälter. Das heißt, man hat das sozusagen befördert, was man Signature Management nennt im Militärischen. Also man hat die Signatur dieses Kampfpanzers, die Audiosignatur und die Wärmesignatur reduziert. Und so ist er eben weniger leicht auffindbar. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein sehr griffiges Beispiel für so eine Sache, über die wir im Grunde jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die wir auch noch nicht so richtig sozusagen rausgedeutet haben und die mir immer besonders wichtig ist. Und das ist, dass es hier viel weniger Zielkonflikte gibt, als oft getan wird. Ja, also gerade jetzt, wo wir über Zeitenwende reden und wo wir eben diesen schrecklichen Krieg in Europa haben und wo wir über sehr viele Dinge nachdenken, von denen wir dachten, dass sie uns gar nicht mehr beschäftigen müssen, insbesondere in Deutschland, nämlich die gesamte Frage, geben wir viel mehr für Verteidigung aus, was ich alles richtig finde, und sozusagen arrangieren uns auch mit Blick auf unsere Abschreckungsfähigkeit in Europa komplett neu. Genau jetzt ist nicht die Zeit zu sagen, ja, jetzt machen wir hier wieder so richtig so Sicherheitspolitik und für Ökogedöns haben wir keine Zeit und auch sowieso kein Geld. Die Zielkonflikte, die da oft aufgemacht werden, existieren gar nicht, eben weil, das haben wir jetzt im ganzen Gespräch, wir reden schon über eine halbe Stunde sozusagen rausgearbeitet, ganz viele Dinge also quasi Antworten auf Fragen in derselben Richtung zu suchen sind. Ja? Wenn wir eben dekarbonisieren und wenn wir uns weniger von fossilen Energieträgern abhängig machen, dann spülen wir Russland weniger Geld in seinen Kriegskoffer, mit dem dann Putin seine Peripherie oder vielleicht noch irgendwann sogar die NATO überfällt, zum Beispiel. Bis hin zu dieser Thematik machen wir unter Umständen unsere Waffensysteme leistungsfähiger, indem wir auch da irgendwie einen cleveren Mix finden aus vielleicht fossil, ja, und aber auch anderen Technologien. Und was bedeutet das, wenn wir diese Technologien in dieser Form weiterentwickeln, werfen die dann vielleicht Dinge für den zivilen Markt ab und so weiter und so fort, ja. Also da ist mir ein echtes Anliegen, dass man mal sagt, Leute, wir haben hier eigentlich ganz viel Synergie und Win-Win, wie man das so schön sagt. Und da sollten wir uns mal richtig reinlehnen, statt immer irgendwie so zu tun, als ob das sich gegenseitig ausschlösse.
Absolut. Und was wir noch nicht gesagt haben heute, der Zeithorizont Ihrer Nikkel-Studie ist 2040. Das sind 15 Jahre. Das ist nicht viel. Das werden wir Interviewpartner heute vermutlich hoffentlich alle noch erleben. Und auch die Entscheidungen, die Sie gerade angesprochen haben für militärisches Gerät und so weiter, davon sollte ja auch einiges 2040 noch funktionieren können. Genauso sind auch Energieszenarien, die hier bei uns im Hause modelliert werden, wie unser eigenes Szenario, unsere Energiewelt 2040, auch auf dieses Jahr ausgerichtet. Dann soll auch Österreich klimaneutral werden. Also es geht hier nicht um ferne Zukunftsmusik, sondern es geht wirklich um realistische, gangbare Wege für eine nahe Zukunft. Eine etwas generische Frage daraufhin, Herr Sauer, was braucht es denn, um Klima, Energie und Sicherheit künftig wirklich integriert zu denken und dieses Denken dann auch umzusetzen?
Es braucht gar nicht so viel. Und unser Eindruck war auch, wir haben natürlich auch im Zuge des Erstellens dieser Studie nochmal mit vielen anderen auch Ressorts innerhalb von Deutschland gesprochen. Und die meisten, mit denen wir gesprochen haben, waren eigentlich diesem Projekt gegenüber extrem aufgeschlossen. Es gab sehr viel Feedback so in dieser Richtung. Ja, wir denken ohnehin schon in diesen Kategorien. Gut, dass das jetzt endlich mal irgendwie auch in Form gegossen wird und jemand das aufschreibt. Und insofern, mein Eindruck ist, dass es eigentlich schon ein sehr breit geteiltes Verständnis gibt. Zumindest jetzt kann ich das für Deutschland sagen. Wir haben im internationalen Kontext auch zum Teil ziemlich Verwunderung erlebt. Also das so irgendwie nachgefragt wurde, wie euer Nachrichtendienst macht damit und so, aber warum, das sind doch völlig getrennte Dinge. Also vielleicht können wir uns nochmal selber auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind hier in Europa da schon ganz gut vorangekommen und im Denken eigentlich schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gegangen. Und das scheint aus meiner Sicht irgendwie der wesentliche Punkt, ja. Also im Grunde nur diesen Schalter im Kopf umzulegen und das zu machen, was ich eingangs gesagt habe. Also wenn ich über Klima nachdenke, muss ich über Sicherheit nachdenken. Denke ich über Sicherheit nach, muss ich über Klima nachdenken. Bis hin zu dieser Frage, wie leistungsfähig muss eigentlich die Klimaanlage sein, die in diesem Schützenpanzer dann irgendwie eine Rolle spielt, ja. Damit die Leute da nicht bei 60 Grad gebacken werden, sozusagen langsam. Und ich glaube, das kriegen wir schon hin, ja. Ich bin insgesamt der Ansicht, dass eigentlich so in der breiteren Bevölkerung, auch bei diesen Gesprächen, die ich führe oder wenn ich Vorträge halte und so weiter, die meisten Leute den Schuss gehört haben. Aber es ist eben auch so, wir sind relativ saturierte Gesellschaften und haben uns auch so sehr bequem eingerichtet in einigen Dingen über die letzten Jahrzehnte. Ist ja auch sozusagen erstmal nichts dagegen zu sagen. Das heißt, wenn wir jetzt umsteuern und ein paar Prozesse anders aufsetzen, ein paar Dinge vielleicht auch umpriorisieren, dann ist das im Grunde das Umsteuern eines Supertankers. Und das dauert halt ein Weilchen. Aber ich habe den Eindruck, es ziehen ganz viele vernünftige Leute auf ganz vielen verschiedenen Ebenen der Gesellschaft mit großer Kraft am Steuerrad.
Apropos Supertanker, ein Zitat aus einem Beitrag der Abteilungsleiterin für Sicherheitspolitik im österreichischen Bundeskanzleramt aus dem aktuellen Risikobild 2025 des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Zitat, weltweit gibt es derzeit das Bestreben, Wirtschafts-, Technologie- und Energiepolitik an die größeren nationalen Sicherheitsbedürfnisse anzupassen. Unter dem Stichwort der offenen strategischen Autonomie muss der richtige Mix zwischen Sicherheit, Standortsicherung, globaler Wettbewerbsfähigkeit sowie zukunftsgerichteter klimafreundlicher Innovation und einer globalen, regelbasierten handels- und wirtschaftspolitischen Ordnung gefunden werden. Zitat Ende. Das haben wir heute alles besprochen, ist aber ein enorm langer Satz und ich finde ein bisschen erschlagend, oder es klingt so ein bisschen nach der Suche nach dem Heiligen Gral. Martin, müssen wir es uns irgendwie in kleinere Scheibchen zurechtlegen oder wie würdest du das kommentieren?
Es ist bei Aufgabenstellungen wie dieser immer gut, das ein bisschen runterzubrechen in kleinere Portionen, weil es einfach handhabbarer wird, weil man sonst einfach von der Größe der Aufgabe erschlagen wird. Und deswegen kann man das in verschiedenen Bereichen adressieren. Das ist zum Beispiel sektoral, dass man zum Beispiel die Raumwärme adressiert, die Mobilität adressiert, dann aber auch die Energiewirtschaft. Und da im Endeffekt diese Aufgabe einfach ja in kleinere Portionen runterbricht, um das dann auch im Endeffekt schlussendlich erklärbarer zu machen, weil das ist ja ein wichtiger Punkt im Endeffekt, der ja ein bisschen schwierig ist, nämlich das Ganze dann der gesamten Bevölkerung entsprechend auch zu vermitteln, was ja in unseren politischen Systemen Grundlage und Notwendigkeit und anzustreben ist.
Mhm. Ja, wenn ich da vielleicht da rein kann, auch nochmal wieder eine persönliche Anekdote, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich angefangen mit dieser ganzen Balkonkraftwerk-Thematik. Und das ist wirklich eine sehr niedrige Einstiegsschwelle. Das kann jeder mal machen, ja, wenn man da Lust drauf hat. Und dann beginnt man eigentlich automatisch auch mal sich damit zu beschäftigen, was eigentlich wie viel verbraucht. Ja, darüber macht man sich eigentlich so nie Gedanken. Man stellt halt die Waschmaschine an oder man stellt den Geschirrspüler an und dann läuft das Ding und das war's. Und wenn man mal sieht, jetzt scheint die Sonne, wie viel kommt jetzt eigentlich aus dieser Solarzelle raus? Aha, damit könnte ich ja schon all diese Dinge betreiben, weil die verbrauchen so und so viel. Dann fängt man an, irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und dann hat man vielleicht irgendwann auch nochmal eine Speicherlösung. Und dann kann man sagen, hey, wenn mir jetzt mal irgendwie der Strom weg wäre, dann könnte ich doch so ein paar Dinge immer noch zu Hause tun und säße eben nicht völlig im Dunkeln. Das ist dann auch wieder ein gutes Gefühl. Und man kann ja auch mal anfangen, irgendwie sich ein bisschen Wasser und ein paar Konserven oder so hinzulegen, weil es kann ja auch mal sein, dass irgendwie ein Extremwetter ist. Und dass eben dann der Strom tatsächlich mal einen Tag lang weg ist. Ja, haben wir jetzt gerade in Spanien diesen Fall gehabt. Ja, das war sicher eine Verkettung unglücklicher Umstände und so weiter. Und ich bin mir auch wohl bewusst, dass man mit diesen PV-Anlagen auch aufpassen muss, insofern, als dass wir auf Netzstabilität und so achten müssen. Ja, also diese Diskussionen will ich alle gar nicht beiseite wischen. Ich sag nur, wenn es darum geht, was kann ich als Einzelner tun? Wie kann ich irgendwie so ein bisschen Selbstwirksamkeit entwickeln? Wie kann ich ein Gefühl dafür entwickeln, was das eigentlich alles bedeutet, Energie und so weiter? Dann gibt es eigentlich schon längst ganz viele interessante, sehr niedrigschwellige Einstiegspunkte, um sich damit zu beschäftigen. Und ein Satz noch, ich will auch nicht predigen, dass wir jetzt irgendwie alle sparen müssen oder so. Ja, also das ist absolut nicht mein Punkt. Ich glaube auch nicht, dass wir mit so einem Verzichtspredigt die Leute zu irgendwas bringen, sondern ich glaube, wir können also auch das Thema Wachstum, ja, was damit ja immer verbunden ist. Ich glaube schon, dass wir Wohlstand, Wachstum und all diese Dinge natürlich behalten können und behalten werden, aber wir werden sie nur behalten, wenn wir transformieren, ja. Also in genau dieser Art und Weise, wie wir das in der Vergangenheit gedacht und gemacht haben, inklusive der gesamten Thematik, wie bleiben wir sicher? So wird's nicht weitergehen, ja. Das ist das, was man verstehen muss. Und das ist in der Makroperspektive eine riesige Aufgabe. Aber im Kleinen kann ich sofort 1000 Dinge tun, die mich da zumindest einfach schon ranführen und wo ich dann am Ende des Tages auch denke, hey, ist doch eigentlich ganz cool. Ja, wir haben hier irgendwas gemacht und jetzt funktioniert das und der Strom dafür, der fiel gerade heute vom Himmel.
Ja, und ich glaube, was man auch hier als Kontext, als Verbindung zwischen Energie und Sicherheitspolitik auch sehen kann, beides, nämlich sowohl Energie als auch Sicherheit, war in den letzten Jahrzehnten verfügbar und das recht günstig. Und daran haben wir uns gewöhnt. Und beides hat erst dann breitere Aufmerksamkeit gewonnen, wie der Preis gestiegen ist und wie die Verfügbarkeit gesunken ist. Und das Gegenstück dazu, there is no glory in prevention, ist halt jetzt das, was wir hier jetzt sehen. Die Maßnahmen, die wir früher dazu getroffen haben, um unsere hohe Versorgungssicherheit mit Energie zu gewährleisten. Die Stromausfallsquoten im österreichischen und auch im europäischen Netz sind ja minimalst und tendenziell sind ja Stromversorgungsunterbrechungen ja durch die drei Bs verursacht, nämlich Blitz, Bagger und Baum im Endeffekt. Das hat uns einfach verwöhnt Und wir müssen das einfach durch die neue Situation wieder ein bisschen neu denken.
Ja. Okay. Danke. Jetzt kommen wir bereits zum traditionellen Petajoule-Abschluss, und zwar dem Fundstück. Herr Sauer, haben Sie uns etwas mitgebracht?
Hab ich. Ich habe lange überlegt und dann habe ich gesagt, es muss eigentlich ein Buch sein und am besten dieses Buch. Und deswegen will ich einfach als Fundstück ein Buch mitbringen und eine Empfehlung aussprechen für The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson. ich sehe allgemeines Grinsen, offensichtlich schon wohl bekannt, vielleicht auch vielen Hörerinnen und Hörern schon bekannt. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, unbedingt lesen. Also ich weiß, dass der Anfang dieses Buches, also quasi meine DNA neu arrangiert hat, weil es da also eine wirklich, muss man auch sagen, gruselige Sequenz gibt, die was mit Wet Bulb Temperature zu tun hat. Also das ist im Grunde die Temperatur in Kombination mit einer bestimmten Luftfeuchte, in der der menschliche Körper durch zusätzliche Hilfe von außen irgendwie nicht mehr so schwitzen und damit abkühlen kann, dass er überleben kann. Und das ist in diesem Buch eben, und Kim Stanley Robinson ist ja eigentlich der Gründer der dieser ganzen Climate Fiction sozusagen Nische, die es inzwischen gibt. Und das ist in diesem Buch eben sozusagen noch fiktiv gewesen, spielt sich da in Indien ab. Und so wie ich das beobachtet habe aus dem Augenwinkel, seitdem das Buch erschienen ist, sind also genau solche Vorkommnisse jetzt sowohl in Pakistan als auch in Indien mehrfach tatsächlich der Fall gewesen. Also wo man dann, ich sage das jetzt mal so vereinfacht, im Grunde nur noch mit Klimaanlage überleben kann. Ja? Da kann man einfach nicht mehr rausgehen und erwarten, dass man dauerhaft draußen im Freien überlebt. Und dieses Buch ist aber nicht nur schockierend mit dieser Sequenz zu beginnen, sondern hat dann super viele sehr faszinierende Ideen, wie man eigentlich ohne jetzt, das war ja das, was ich vorhin schon mal sagte, irgendwie auf so eine umstürzlerische Verzichtsideologie irgendwie abheben zu müssen, wie man einfach mit den bestehenden Strukturen, die wir haben, beispielsweise Finanzinstrumenten und Anreizstrukturen auch an den Märkten, bestimmte Dinge doch sehr drastisch umsteuern könnte, um eben einer sozusagen wirklich hochproblematischen Zuspitzung der Klimakrise entgegenzuwirken. Und insofern, ja, es ist, wie gesagt, ein Roman. Einer der, wie ich finde, am wenigsten sperrigen und noch der am unterhaltsamsten geschriebene Roman von Kim Stanley Robinson. Ich habe auch viele andere Sachen von ihm gelesen. Sie sind zum Teil ein bisschen sozusagen schwerere Kost. Das liest sich wirklich gut und ich finde, es ist absolut erhellend und inspirierend an vielen Stellen mit Blick auf all die Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben auch.
Wunderbar. Vielen Dank. Zu finden in den Shownotes. Martin, hast du auch etwas dabei?
Ja, ich habe auch was mitgebracht. Mein Fundstück ist auch ein Buch. Ein Buch, das ein Thema behandelt, das für Expertinnen und Experten aus den Bereichen Energie, Klima, Sicherheitspolitik immer relevanter wird. Und ich habe es auch deswegen gewählt, weil wir ja im Sinne von sowohl das Metis-Institut als auch die Österreichische Energieagentur, wir versuchen, gesellschaftliche und politische Prozesse durch den Transfer von Wissen aus der Wissenschaft hin zur Politik und breiterer Öffentlichkeit zu unterstützen. Auch unsere Podcasts, Petajoule und Sicherheitshalber, dienen ja diesem Zweck. Und ein Aspekt, den wir in den letzten Jahren, aber speziell auch seit dem Beginn der Covid-Pandemie gesehen haben, ist die nicht nur die Ignoranz von Expertise, sondern teilweise die direkte Ablehnung, die feindselige Haltung gegenüber Expertise. Und das Buch, das ich hier erwähnen möchte, heißt The Death of Expertise von Tom Nichols, einem emeritierten Professor für Politikwissenschaften und Sicherheitspolitik an amerikanischen Unis. Und worum geht es im Endeffekt? Es geht eben um einen Versuch einer Auseinanderdröselung der Mechanismen des Trends, dass Expertinnen und Experten eben im öffentlichen Diskurs eben, wie gesagt, nicht nur ignoriert werden, sondern nahezu feindselig abgelehnt werden. Dass Expertise mittlerweile mehr oder weniger ein Ausschlusskriterium ist. Und er vermutet dahinter verschiedenste Mechanismen, beginnend von menschlichen Verhaltensweisen über die Änderungen des Verhaltens von Institutionen, sei es das Bildungssystem, sei es die Medienlandschaft, bis hin zu neuen Technologien, Stichwort Internet, Social Media. Und nicht zuletzt natürlich auch direkten böswilligen Aktivitäten wie Manipulation, Desinformation. Und er versucht eben da eben diesen Trend ein bisschen aufzudröseln. Leider bietet das Buch jetzt keine direkten Lösungen, aber zumindest denke ich, es ist gut, diesen Trend zu verstehen, ein bisschen strukturierter betrachten zu können, damit wir eben als Wissenschaftskommunikatoren das vielleicht unsere Kommunikation verändern können, um dem Rechnung zu tragen, weil schlussendlich gilt das sowohl für Sicherheitspolitik als auch für Energiepolitik. Wir müssen ja eine breitere Öffentlichkeit mitnehmen, um diese Änderungen umsetzen zu können. Daher ist es ein wesentlicher Punkt, den wir in Zukunft brauchen. Und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Herausforderungen, wie wir unsere Transformationen sowohl in sicherheits- als auch energiepolitischer Hinsicht schaffen können.
Danke, Martin. Mein heutiges Fundstück ist angesichts der Temperaturen, Sie sehen wahrscheinlich die Schweißperlen auf meiner Stirn, hier in der österreichischen Energieagentur ist es heute besonders heiß. Angesichts der Temperaturen und der Ferienzeit habe ich etwas leicht Verdauliches dabei, und zwar, ich habe dabei eine Fotostrecke der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic. Diese dokumentiert den Photovoltaikausbau in China. Und manchmal braucht es vielleicht diese geballten Bilder, um diese ganzen Gigawatt wirklich einordnen zu können und auch zu sehen, was möglich ist. Ja, alle drei Fundstücke finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Herr Sauer muss gleich los, das haben wir schon gehört. Deswegen bedanke ich mich jetzt sehr schnell bei meinen heutigen Gästen. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Herzlichen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Und Martin, natürlich auch danke an dich für das Teilen deiner umfassenden Expertise.
Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke auch an meine Kollegin Laura Fanschek für das technische Bekümmern dieser Folge und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Tschüss.